B2 Digital. Digitalisierung einfach gemacht.
Guten Tag, hallo und willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge.
Wer bist du? Was machst du? Warum glaubst du, dass du mit als Expertise für Handbuch und Management-Tool hier uns was erzählen kannst oder mit uns gehen kannst?
Warum habt ihr mich hier reingelassen? Ja, genau. also mein Name ist Eugen Marquardt und bin Inhaber einer Unternehmensberatung ganz speziell für Franchise-Systeme oder Unternehmen, die ein Franchise-System aufbauen oder weiterentwickeln wollen. Ich will jetzt gar nicht mit Franchise schrecken und darum geht es heute auch gar nicht. Aber ich will den Schlenk machen, warum ich hier sitze. Denn in Franchise-Systemen, wie in allen anderen dezentral organisierten Systemen auch, stellt man sich immer die Frage, wie kommt eigentlich unser Know-how von einer Zentrale oder einem zentralen Servicebüro in die jeweiligen Filial-Franchise-Einheiten hin. Wie kann ich Standards, wie kann ich Regeln, die sich bewährt haben, die auch vor Ort in vielen tausend Kilometern Entfernung sind, auch umgesetzt werden? Das ist eine Frage, die Franchise-Systeme seit ewig bewegt. Im Grunde genommen auch Filialsysteme, wo es um mit angestellten Filialleitern geht. An sich in allen Organisationen und in allen Systemen, die eben dezentral organisiert sind. Und als kleinen Beweis dafür habe ich hier ein Büchlein mitgebracht. Es geht nicht um die Religiosität, das sind die Regeln des heiligen Benedikt. Der hat so 5., 6. Jahrhundert gelebt. Die Zentrale, das zentrale Servicebüro, die Entstehungsgeschichte war in der Nähe von Neapel auf dem Berg Montepulciano und dann hat er Klöster aufgebaut. Und mit dem Aufbau von Klöstern in ganz Europa und später überall weltweit war genau die Frage verbunden, wie können denn die Regeln und die Erfahrungen und das Know-how und Organisationsstrukturen übertragen werden auf die einzelnen Standorte weltweit und das noch unter der Voraussetzung, nix Fax, E-Mail oder Ähnliches und auch nicht mal eben morgens hin und abends wieder zurückjetten. Und wenn man sich das mal anschaut, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht so gut sehen, es gibt ein Inhaltsverzeichnis, ja, und in diesem Inhaltsverzeichnis stehen solche Sachen drin, wie die Aufnahmeordnung ist. Also wie neue Mönche aufgenommen werden, wie sie eingearbeitet werden, wie die erste Zeit der neuen Mönche in dem Kloster ist. Also wir sagen da heute Onboarding zu, Mitarbeiter-Onboarding. Ja? Wir haben vorhin spaßeshalber festgestellt, normalerweise muss es auch ein Offboarding geben. Das ist die Spezialität von Klöstern, das gibt's nicht, weil da kommt man ja auch nicht wieder raus.
Jedenfalls nicht als Prozess beschrieben.
Jedenfalls nicht als Prozess beschrieben. Wie ist es, wenn man als Bruder einer Gemeinschaft auf Reisen geht? Was gibt es für Belohnungen, was gibt es für Strafen, wie sieht ein Tagesablauf aus? Alles das ist in diesem Büchlein festgehalten. Der Leser ist im Wesentlichen der Abt eines jeweiligen Klosters, also der Filialleiter vor Ort. Und das sind die Regeln. Also ich würde nur damit dokumentieren, die Problemstellung, auf die das hier sozusagen die Lösung ist, die Problemstellung gibt es seit jeher. Im Franchise jetzt der neueren Zeit hat man das erstmal erlebt und ich bin seit über 20 Jahren im Franchise durch Aktenordner, also viele, viele Aktenordner, entsprechende Aktualisierungen dann mit lose Blattsammlung, also man hat das jeweilige Blatt, was korrigiert wurde, zugeschickt bekommen, musste dann den Aktenordner öffnen, das alte Blatt rausnehmen, das neue reintun. Dann haben wir alle möglichen Prozessbeschreibungen auf Audiokassetten, auf Videokassetten. Heute eben, wenn wir über das Thema Handbuch sprechen, ist das halt webbasiert und online. Aber das ist vollkommen unerheblich, weil der Gedanke dahinter immer derselbe ist, dass wir Prozesse und Strukturen erstmal beschreiben. Kann ich gleich noch mehr zu sagen, aber
es ist schon mal, also
das ist aber so der Bogen. Genau. Und weil wir das eben festgestellt haben, dass das Thema nicht nur interessant ist für dezentral organisierte Strukturen, sondern für jedes Unternehmen, haben wir sowohl eine Unternehmensberatung, die sich auf das Franchise ganz speziell ausrichtet, als auch eine, die eine Unternehmensberatung macht, auf Basis und mit diesem Tool Handbuch. Das eine sind die Franchise-Macher und das andere sind die Handbuchmacher, und wegen der bin ich heute hier. Und das war jetzt also der Bogen sozusagen, wie wir eigentlich zu diesem Thema Handbuch gekommen sind und dieses voller Überzeugung in die Welt tragen.
So, somit sind wir auch schon durch. Nein, Spaß beiseite. Wer von euch, von Ihnen hat denn ein Handbuch oder eine Sollbeschreibung, eine Ist-Beschreibung der einzelnen Geschäftsprozesse? Mal Hand hoch.
Wenn ich mich da mal zu Wort melden darf.
Ja klar, gerne.
Das ist ein sehr spannendes Thema für mich, weil wir zum Beispiel aktuell die Buchhaltung selber ins Haus holen und da im Prinzip vor einem unbeschriebenen Blatt Papier stehen und ich das als ideale Chance gesehen habe, jetzt direkt Prozesse, Beschreibungen auch aufzusetzen und ein kleines Handbuch zu schreiben. Da ist jedoch meine Erfahrung, dass es dieses Thema lose Blattsammlung und das immer wieder austauschen. Also ich komme ursprünglich von Aldi, daher kenne ich das mit den Standardarbeitsanweisungen sehr, sehr gut und dann, dass dann eben 20 Aktenordner geführt werden. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Quintessenz, da immer am Ball zu bleiben, weil gefühlt scheitert es jedes Mal, wenn wir was aufsetzen wollen dergleichen, an in welcher Form mache ich das? Weil das kann am besten natürlich derjenige, der da drin arbeitet und nicht dem, das dann vorgesetzt wird, gerade wenn es in so einem kleineren Kontext ist. Und andererseits, das muss dann auch immer aktuell gehalten werden und da ist, glaube ich, schwierig oder für mich immer schwierig, der rüberzubringen, dass das so wichtig ist, das auch aktuell zu halten. Weil ja, dann guckt dann niemand mehr rein irgendwann.
Das ist das klassische Plan-Do-Check-Act. Prinzip, also ne, du musst immer, du machst einmal den Standard und dann musst du es immer wieder auf dem Laufenden halten. Also Ansgar, gar kein Problem, Kontaktdaten können wir zukommen lassen, also super. Aber habt ihr es denn in anderen Bereichen bis jetzt? Hat einer ein Handbuch oder eine festgehaltene lose Blattsammlung oder?
Ja, haben wir.
Habt ihr, sehr gut, also, damit seid ihr schon sehr gut unterwegs.
Zwei Sachen. Also wir hatten im Zuge der DSGVO-Einführung haben wir entsprechende Verfahrensanweisungen geschrieben und daraus ist natürlich so eine Art Handbuch entstanden mit den wichtigsten Thematiken natürlich abgestellt in allererster Linie auf die datenschutzrelevanten Geschichten. Aber damit sind ja auch im Wesentlichen alle Prozesse vom Grundsatz her beleuchtet worden. Und über unsere Gemeinwohlzertifizierung, wir sind ein gemeinwohlzertifiziertes Unternehmen, haben wir 2 Jahre lang sämtliche Geschäftsprozesse, Vorgehensweisen und so weiter beleuchtet. Und bevor man da also auditiert wird, muss man das alles entsprechend dokumentieren.
Ja, eine Zertifizierung ist immer ein guter Grund.
Genau, schweres Thema, genau, um das denn eben auch wieder immer zu aktualisieren, haben wir uns also verpflichtet, uns alle 2 Jahre wieder auditieren zu lassen. Insofern haben wir den Druck, zumindest alle 2 Jahre doch da mal drüber zu gucken. Und wir wollen uns natürlich auch noch verbessern. Insofern arbeitet man dran.
Sehr gut.
Also ich kenne das Thema aus dem Qualitätsmanagement aus der 9001. Ja. Da habe ich vor, 15, 18 Jahren irgendwann mal für ein Unternehmen eine ISO zusammengeschrieben, die damals gebraucht wurde, weil es einen Kunde halt eben dementsprechend gefordert hat. Ich kann euch keinen Auftrag mehr geben, wenn ihr nicht zertifiziert seid. Woraufhin der Geschäftsführer gesagt hat, du schreibst das jetzt und dann lassen wir das zertifizieren. Und danach standen die 23 Aktenordner im Schrank. Und ein Jahr später zum Audit, zum nächsten, kamen dann 6 Wochen vorher die Hektik und Panik auf. Hoppla, wir wissen ja gar nicht, ob das noch aktuell ist. Und dann wurde es halt eben ganz rasch verteilt und ganz schnell halt eben irgendwie wieder überarbeitet und dann wieder in den Schrank gestellt. Also wirklich gelebt wurde das in dem Unternehmen erst viele, viele Jahre später. Und da ist so ein bisschen der Punkt, wo ich halt eben auch das Qualitätsmanagement anders verstehe, weil man halt eben heutzutage die Dinge einfach aufschreiben sollte und lebendig behalten sollte. Und sag mal, wir haben bei uns nicht alle Prozesse dokumentiert, aber gerade was Buchhaltung anbelangt, Verfahrensdokumentation sind einfach notwendig, weil sie einfach GOBD steuerrelevant sind. Und wenn ich die nicht dokumentiere und dann eine Außenprüfung bekomme, dann habe ich richtig Spaß dabei. Deswegen sind die Sachen zumindest dokumentiert. Ein grundsätzliches Qualitätsmanagement in der Beratung haben wir auch implementiert. Ansonsten hätten wir die BAFA-Zertifizierung ja nicht. Aber da kann man noch eine ganze Menge nach oben dran tun. Und das ist halt eben auch, sagen wir mal, ein Stück weit Flickenteppich, ne? Also es ist so einmal, wie wird so eine Beratung durchgeführt und ein Bericht geschrieben und wie wird die Buchhaltung gemacht? Aber es ist halt eben nicht wirklich durchs gesamte Unternehmen halt eben. Da sind wir auch noch relativ klein, aber da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben zu dokumentieren. Und nein, wir haben dazu keinen Aktenordner mehr. Es ist an der Stelle digital und wir sind gerade dabei, das Zoho weiter aufzubohren mit unserem Zoho Wiki und Zoho Learn, halt eben da die Standards dementsprechend rein zu dokumentieren. Aber ich weiß von Ansgar auf jeden Fall, dass er ein Qualitätsmanagement in einem Bereich des Unternehmens hat, wo ich allerdings nicht weiß, wie ihr es dokumentiert habt. Habt ihr das noch alles in Papier? Ich glaube ja, ne?
Ja, also du sprichst jetzt unsere SOPs an. Wir sind ja ein Pharmaunternehmen. Wir sind eine unglaublich regulierte Branche. Das hat ja der Herr Rebentrost auch schon genannt. Wenn es eben Regulatorien gibt, die man erfüllen muss, dann muss das eben auch niedergeschrieben sein. Und das ist bei uns in Papierform und wird halt auch regelmäßig. Also wir haben eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt. Und gerade alle Prozesse, die um die Ware sich dann drehen, sind sehr, sehr standardisiert und da werden auch aus diesen SOPs eben Checklisten abgeleitet und nach denen muss man dann auch alles dokumentieren, was man macht. Das stimmt. Ja.
Also gerade im regulierten Markt beziehungsweise mit eurer Kernkompetenz in der Gesundheitsbranche, da muss ja vieles gemacht sein. Aber wie viele Unternehmen glaubst du denn oder weißt du, haben ein Handbuch oder ähnliche Niederschriften, gerade so in unserer Größenordnung, ich sag mal so von 10 bis 100 Unternehmen?
Also, so wie es gesagt wurde, dass schon Dokumentationen meistens aus Gründen des Druckes da sind, also eines gesetzlichen Druckes oder so, das weiß ich nicht, aber das sind schon einige. Ja, also einfach branchenbedingt durch Pharma, also wir haben auch zum Beispiel Apotheker als Kunden oder sowas. Da habe ich einfach gesetzliche Rahmenbedingungen oder ich will einfach mal eine ISO-Zertifizierung oder ich muss eben die Verfahrensdokumentation und Ähnliches. Das ist, kann ich jetzt keinen Prozentzahl nennen, aber das sind schon viele. Was unser Ansatz ist immer noch ein Schritt davor. Das hört sich so ein bisschen komisch an. Also wir machen das wirklich freiwillig, ne? Also das ist so unser Ansatz. Und daraus kommt dann natürlich eine viel leichtere Arbeit, wenn ich dann aus welchem Grund des Gesetzgebers oder was auch immer dann meine Dokumentation machen muss. Wir haben sehr stark die Perspektive, ein Handbuch erstmal zu haben, zum Beispiel zum Onboarding neuer Mitarbeiter. Mhm. Also ein neuer Mitarbeiter weiß ja erstmal gar nicht, was im Unternehmen los ist. Das ist so ein Moment. Und der kann dann sehr vieles im Handbuch lesen. Ich mache da gleich mal ein Beispiel. Ein zweiter Grund ist, das Know-how tatsächlich auch im Unternehmen zu halten. Das heißt, ganz wichtig, zum Thema der Aktualisierung sage ich gleich auch noch mal was, aber wenn ein wichtiger Mitarbeiter, Mitarbeiterin geht, kann es ja nicht sein, dass das ganze Know-how weg ist. Und so komme ich dann eigentlich dazu, dass das Handbuch schließlich zu einer Art der Unternehmensführung wird. Und vielleicht noch ein Satz, der mich da immer sehr bewegt ist. Es gibt ja so diesen schönen Spruch, wenn du nicht weißt, wohin du segeln willst oder wie der Wind weht, dann kannst du, wenn du kein Ziel hast, dann kannst du nicht die Segel setzen. Ja, dann weißt du nicht, wohin. Also wenn du kein Ziel hast, dann weißt du ja auch nicht, wohin. Das ist richtig. Und ich möchte das aber ergänzen, ist, man kann sein Ziel nur formulieren, wenn man weiß, wo man steht. Also wenn ich jetzt weiß, wo mein Schiff ist und wenn ich weiß, wohin es segeln soll, dann kann ich erst wirklich agieren. Also nur das Ziel einfach zu haben, geht gar nicht, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe. Und deshalb ist ein Handbuch oder die Arbeit, die wir mit unseren Kunden machen oder die unsere Kunden machen, mit unserer Begleitung erstmal nichts weiter als eine Bestandsaufnahme. Und das fällt manchmal sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Den puren Ist-Zustand eines Unternehmens und wie dieses Unternehmen funktioniert, ja, im Inneren festzuhalten.
Den auch unbewertet zu lassen.
Und nicht hinzukommen und zu sagen, ihr macht alles falsch, sondern
genau,
und macht ihr es erstmal.
Und den wirklich unbewertet zu lassen. Das fällt uns total schwer, weil wir ständig ist und soll verwechseln. Oder vermischen wir einfach in unserem Kopf. Ja? Man geht also zu irgendeinem Arbeitsprozess hin und sieht, ich oder Mitarbeiterin, Mitarbeiter macht da irgendwas und bewertet erstmal, ja nee, so soll es ja nicht sein. Man müsse es anders tun. Im Grunde genommen verbietet sich Bewertung an der Stelle sowieso, aber sie verbietet sich auch hier denklogisch, weil man ja noch gar nicht weiß, in welchem Kontext diese Tätigkeit des Gesamtunternehmens dort vollzogen wird, die man da gerade so kritisiert, sie solle anders sein, weil man ja noch gar nicht weiß, wie das Ganze drumherum ist. Möglicherweise ist es ja durchaus richtig so.
Also meistens nicht so, wie der Ansgar Schraub das formuliert hat. Wir nehmen jetzt einen Prozess neu bei uns rein und haben jetzt die grüne Wiese und wie müsste es denn sein, also quasi wirklich nur das soll formulieren, sondern halt wirklich so im gewachsenen Unternehmen von einem einzelnen Unternehmer auf einmal sind es 20 und jetzt heißt es, okay, wie machen wir es überhaupt? Das ist ja eher so euer Brot- und Buttergeschäft bei den Handbuchmachern zu gucken.
Ganz genau. Und zu der Buchhaltung komme ich gleich noch. aber es sind manchmal so ganz, ich meine, auch wir sind insgesamt bei uns im Büro 5-6 Personen und ich möchte auch nicht immer wieder alles neu erklären. Es langweilt mich, es nervt mich. Ja? Das heißt nicht, dass ich der große Handbuchschreiber bin. Klammer auf, es ist Schreiben, aber es ist natürlich auch Grafik oder Video oder Audio oder whatever. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Gastronomie ist immer ein schönes Beispiel, der Backofen muss gereinigt werden. Sehr schön, jetzt kann ich natürlich eine lange literarische Abhandlung schreiben, wie der Backofen gereinigt werden muss. Das macht aber keinen Sinn, es liest auch keiner, aber man kann ein Video davon drehen. Und dann sehe ich zum Beispiel, wie diejenige Person, die den Backofen reinigt, es tut. Also hat die Handschuhe an, hat die irgendwie eine Mütze auf, damit die Haare dann nicht in den Backofen landen. Was für ein Reinigungsmittel verwendet diese Person? Dreht die den Backofen aus oder ein zum Reinigen? Keine Ahnung. Das kann ich aber alles sehen. Also da, wo wir wirklich sichtbare haptische Prozesse haben, macht es überhaupt gar keinen Sinn, sie textlich zu machen, sondern das kann ich auch im Video machen. Ausnahme da, wo wieder der Gesetzgeber irgendwas hat, dann muss ich vielleicht wieder was schriftlich machen. Aber wenn ich jetzt bei der reinen Unternehmensorganisation bleibe, dann reicht es aus, ein Video zu machen. Und da das auch keine öffentlich zugänglichen Videos für Hollywood und so weiter sind, reichen meistens auch Smartphone oder Ähnliches aus. Es sind ja interne Videos und das reicht dann auch.
Also nicht am stringenten, wir machen eine ISO-Zertifizierung, wir schreiben jetzt alles stringent nieder, sondern so auch das Medium wählen, wie es sinnvoll ist und wie es auch gelebt wird.
Genau. Und diese ISO-Zertifizierung, so das machen wir auch gar nicht, sondern das ist der Schritt danach.
Ja.
Wenn ich einmal den Ist-Zustand festgestellt habe, ich mache ein weiteres Beispiel aus unserem Büro.
Genau.
Ich bin ja, wenn man dann so anfängt, irgendwann mal, ist ja irgendwer der Hausmeister sozusagen, ja. Also irgendwer weiß ja, wo steht der Feuerlöscher, wie wird das Treppenhaus vorne gereinigt, wann kommt der Putzservice, wo kommt der Kaffee her, wie muss die Kaffeemaschine gereinigt werden, wo kommen die Getränke her und so weiter. In dem Fall bin ich das, ja. Also ich bin der Einzige sozusagen, der das weiß. Bin total stolz auf dieses exklusive Know-how. Möchte aber tatsächlich.
Das ist im Unternehmen bleibt.
Das ist im, genau. Möchte aber diese Fragen dazu nicht beantworten und ich habe dann so einfach im Handbuch einfach die Sachen runtergeschrieben. Tatsächlich, wo steht der Feuerlöscher? Wer ist die Putzfirma? Wer ist von dem ganzen Gelände der Hausmeister, wenn was passiert? Anrufen. Wer ist der Vermieter, wenn mal was ist und ich bin nicht da? Wo wird der Kaffee eingekauft? Welcher Kaffee soll das sein? Wie häufig wird die Kaffeemaschine reinigen, weil die Beschreibung von der Kaffeemaschine ist schlecht. dann diese Prinzipien, nicht wer morgens kommt, der macht wahrscheinlich das Licht an. Ist ja meistens so, oder der Letzte, der geht, sollte mal noch checken, ob wieder alles raus ist und die Spülmaschine angestellt ist. So kann das anfangen, und wir waren neulich bei einem Steuerberatungsbüro, das war sehr schön, und da meinte einer der beiden Kompagnons, endlich versteht mich mal einer, ja.
Die Kaffeemaschine. Und da steht dann zum Beispiel auch drin der Satz, und das fand er dann immer ganz gut, die Kaffeemaschine muss morgens als erstes in Gang gebracht werden, auch wenn ich keinen Kaffee trinke, weil dort immer halt auch mal plötzlich Mandanten auftauchen. Und dann ist er damit beschäftigt, irgendwie den Kaffee zu kochen, mhm, sozusagen, während die Mandanten schon warten und ja teures Geld für die Beratung bezahlen. Das ist einfach nur mal so eine Beschreibung, was, das hat noch überhaupt nichts mit ISO zu tun oder sonst irgendwas, aber ich kann das daran immer ganz schön plastisch machen.
Es ist halt wirklich ich mache es für einen bestimmten Grund, schreibe ich mir auf, wie mein Ist-Zustand ist und mache dann halt die Gap-Analyse mit einem drum und dran oder halt wirklich aus der intrinsischen Thematik, ja, ich möchte halt, dass mir keiner auf die Nerven geht und fragt, wann kommt denn endlich wieder der Kasten Mineralwasser, sondern ja, da gibt es den Prozess, kannst du gerne auslösen, lieber Mitarbeiter.
Genau.
Wenn du berechtigt bist. Also das geht ja schon, kann ja schon recht granular werden bei euch. Extrem führt es aber selten jemand aus.
Naja, seltener. Es gibt so ein paar Keywords, die für uns immer so ein Warnsignal sind. Also ein Keyword-Satz ist doch klar. Ja, also wenn der Kunde sagt, ist doch klar,
das haben wir schon,
dann gehen wir uns als Berater alle Alarmglocken an, weil dann ist wahrscheinlich nichts klar. Also wir haben zum Beispiel diese höhenverstellbaren Schreibtische.
Ja. Ist doch klar, wie der funktioniert.
Ist doch klar. Nicht nur, wie der funktioniert, sondern warum wir die haben. Ja, warum hat man höhenverstellbare Schreibtische? Damit man manchmal sitzt, manchmal hockt, manchmal steht oder sowas. Warum? Weil das gesund ist für die Arbeitszufriedenheit, für den Körper und so weiter. Nein, das ist nicht jedem Mitarbeiter klar, warum man höhenverstellbare Schreibtische hat.
Damit die verschiedenen Mitarbeiter, die dran sitzen, ihre Höhe einstellen
zum Beispiel. Punkt.
Ja. Nicht damit ich stehen kann.
Wir haben es sonst im Handel oder bei Geschäften. Denkt man auch so, ihr kennt das, wenn jemand, der Mitarbeiter muss Pause machen. Die Pause wird dann bei einigermaßen guten Temperaturen draußen gemacht und dann wird noch dabei geraucht. Und da man nicht so weit gehen kann, steht man also relativ eng an der Eingangstür, wo die Kunden reinkommen und macht dort seine Raucherpause.
Im Bestfall nicht.
Ist doch klar, dass das eigentlich nicht geht, dass das kundenabschreckend ist und eigentlich ist das seit Jahrhunderten klar, dass Raucherpause vor der Tür nicht geht. Das ist aber nicht allen klar, sondern das muss man sagen. Es geht nicht um irgendwie, also wir sind da nicht die Detailfreaks um des Details willen oder irgendetwas, sondern erstmal tatsächlich so eine Bestandsaufnahme, wie ist das bei uns, wie laufen die Dinge. Gleichzeitig für den neuen Mitarbeiter ist natürlich die Aussage damit verbunden, wie es laufen soll dann auch, mhm, von der ersten Sekunde an, damit das klar ist. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, und da fängt das Ganze dann an zu leben, ja, Moment mal, jetzt haben wir also immer, ich mache das mal wieder an diesem Beispiel, diesen Kaffee, der hier gekauft werden soll, aber der ist ja gar nicht Fair Trade. Wollen wir nicht Fair Trade haben? Und dann guckt man eben ins Handbuch, wie ist es denn jetzt? Ja, nee, ist es nicht Fair Trade, steht da jedenfalls nicht. Also vielleicht ist das gekauft worden, aber steht nicht im Handbuch. Und wenn man jetzt also Wert darauf legt, dass es aber eben Fair Trade ist, ja, oder dass auch immer vegane Milch für den Cappuccino da sein muss, dann muss ich das mal irgendwann ins Handbuch reinschreiben. Und das geht dann wirklich on the fly. Okay, ja klar, wir machen es im Prinzip schon so, ja, und so, jetzt kommt eine neue Situation. Und dann verändert, ergänzt man
das. Dann setzt man den Standard neu und ab jetzt soll denn bitte der Kaffee Fair Trade sein.
Genau. So, und dann haben wir das halt aufgeteilt. Es gibt im Handbuch dann unterschiedliche Kapitel und meistens ist dann so jeder für ein Kapitel verantwortlich, das auch aktuell zu halten. Und inzwischen geht das so, dass man das tatsächlich on the fly macht, also quasi in einem Mitarbeiter oder in einem Team-Meeting stellt man ja meistens so diese Sachen fest und dann wird das dann mal schnell im Handbuch geändert.
Sehr, also es klingt überraschend einfach, aber auch sehr zeitintensiv. Also zumindest die Anfangsphase, bis ich den Ist-Zustand festgehalten habe und dann merke, was alles gar nicht so läuft, wie es laufen sollte. Im zweiten Schritt für den Unternehmer und die Unternehmerin.
Genau, das ist erstmal, das klingt erstmal so ein bisschen arbeitsintensiv. Jetzt mal weg von diesem Kaffee und dem Mineralwasser und so. Wir hatten jetzt einen Kunden oder ein Kooperationspartner eigentlich, wo wir schon merken, boah, da sind aber echt, das ruckelt da in den Prozessen. Und dann fragt er uns, ja, sollen wir eine neue Software, wollen wir einführen, irgendwas CRM und was oder prozessorientiertes Projektmanagement, keine Ahnung. Und er fragt dann, ja, was sollen wir denn nehmen? So, ich sage, das kann ich euch nicht sagen, weil ich den Ist-Zustand nicht kenne. Ich weiß ja gar nicht, wie ihr genau arbeitet. Und deshalb ist es eigentlich eine vergebene Liebesmühe zu fragen, nehme ich diese oder jene Umgebung oder Software, bevor ich nicht das andere eigentlich weiß, wie ich denn genau zum Beispiel den Verkauf organisiere oder die Aufträge abarbeite, wie es im Moment läuft. Und jetzt, weil du fragtest mit dem Zeitfaktor, jetzt kann ich natürlich irgendwie eine Softwareentscheidung treffen und irgendein kluger Vertreter kommt bestimmt auch vorbei, der sagt, ich habe
alles. Die kennen wir zu Genüge.
Unsere Software kann das alles und dann glauben die dem und dann fangen die an und dann verlieren sie nachher viel Zeit, weil man wieder eine große Strecke des Weges rückwärts gehen muss. Das ist nicht so Unternehmer angenehm, weil Unternehmer, wir wollen ja was machen, ne? Wir wollen was bewegen, was
und tun. Möglichst schnell und möglichst jetzt.
Und jetzt kommen wir da irgendwie so, schreibe ein Handbuch, jetzt klingt das auch noch total old-fashioned und nimm erstmal deine Standards auf. Es gibt echt Sachen, die irgendwie schöner klingen erstmal.
Ja. Also ich hatte vor kurzem den Fall, zwei Unternehmer, die der eine wollte nach rechts, der andere wollte nach links, die wissen aber bis heute nicht genau, wo sie stehen, haben ein ERP-System eingeführt, waren mit dem nicht ganz glücklich. Wir haben ein anderes vorgestellt, was aus unserer Sicht besser passt, was branchenspezifischer ist und so weiter und so fort. Und in dem Prozess kam dann auch die Frage, warum wollt ihr denn die Abbildung so haben, wie es der andere Dienstleister machen würde, der noch nicht komplett eingeführt ist? Ja, nur weil der es so macht. Wie sind denn eure Prozesse? Ja, wissen wir nicht. Mhm. Also ihr wisst nicht, wo ihr steht. Ihr wisst nur, dass das andere euch nicht so gut gefällt. Aber wir sollen möglichst das andere, was euch nicht so gut gefällt, abkupfern. Mhm. Das ist auf jeden Fall keine solide Basis, um dann nicht weiterzulaufen.
Ja.
Und da gibt es halt noch mehr als nur die Thematik. Wir wissen nicht, wo wir stehen, sondern wir wissen auch nicht, ob wir an der gleichen Stelle stehen.
Genau, und da ist dann sozusagen das auch nochmal sehr dankbar, dass wir für unser Unternehmen eine größtmögliche Klarheit bekommen. Und die meistens gibt es ja viele Unklarheiten und manche Unklarheiten existieren eben auch daher, weil es zum Beispiel zwei Geschäftspartner gibt, die nicht ganz in die gleiche Richtung gehen und so weiter. Und damit habe ich dann auch tatsächlich automatisch, bin ich mitten im Unternehmen drin, bin ich also auch mitten in der Unternehmensberatung drin. Oder Mitarbeiter, die eigentlich aus welchen Gründen auch immer gegeneinander arbeiten, aus Befindlichkeiten oder irgendwas, ist vollkommen egal. Aber mit dem Handbuch kriege ich sie zusammen, weil in aller Regel, und das haben wir auch immer so festgestellt, diejenigen, die das Handbuch weiterentwickeln, aktualisieren, das sind Menschen, die sehr eng im Unternehmen sind. Es ist meistens Innendienst, ja, sind nicht diejenigen, die draußen in der Welt rumschwirren, sondern die wissen, aha, so läuft das und die auch schon ein bisschen länger dabei sind. Die sind eigentlich diejenigen, die ein großes Interesse auch haben, weil es meistens dann ja irgendwie die Unklarheiten und Unregelmäßigkeiten gehen auf deren Knochen, gehen auf deren Alltag. Ja, also wenn der Chef mal wieder alles anders macht als besprochen, ja, dann macht dem Chef das erstmal nichts aus. Ja, aber unterhalb, spätestens zwei Ebenen unterhalb, sind sie alle sozusagen am Hinterherfegen und alles wieder glatt ziehen. Und die haben häufig ein hohes Interesse daran, zu sagen, das müssen wir jetzt wirklich mal klären. Und da haben die eine Schwierigkeit zu sagen, Chef, das müssen wir jetzt mal klären, ohne jetzt irgendwas in der Hand zu haben. Und wenn die dann aber sagen, ja, wir haben ja ein Handbuch und Chef, das steht aber nicht so im Handbuch. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht so machen können, aber wir sind gerade lost. Wir machen es nach Handbuch. Ja. Was du da machst, weiß ich nicht. Aber wir machen es nach Handbuch und wenn wir es anders machen, machen wir es anders. Aber ansonsten machen wir es eigentlich so, wie wir es im Handbuch beschrieben haben, weil das hatte ja auch einen guten Grund, dass wir es eben so getan haben.
Also der intrinsische Need kommt von der Person oder von dem Personenkreis, die halt am meisten die Fäden in der Hand halten, im Operativ quasi, im Unternehmen.
Genau.
Also der Unternehmer, der oben drüber schwebt und total tolle Ideen hat und sagt, heute machen wir das so und morgen machen wir das so, ja, dem ist es meistens egal. Hauptsache, der Output ist in Ordnung. Meistens, nicht immer.
Ja.
Wie überzeuge ich denn als derjenige, den es interessiert, Na, der vom Standard nach oben.
Genau, also der hat, der hat schon Schmerz, nicht? Der merkt ja schon, dass es Reibungsverluste gibt. Und das ist auch derjenige, der tatsächlich auch die Verbindung dann mit uns zum Beispiel aufnimmt. Aber es kommt dann eigentlich gleich im ersten Gespräch auch eine weitere Person dazu. Meistens ist das schon diejenige Person, die die handbuchverantwortliche Person wird. Und dann hat diese Person, geben wir der im Gespräch quasi die Rückendeckung. Und Chef sagt jetzt nicht einfach nur mach mal, sondern er steht sozusagen positiv dahinter und will das auch. Ja. Und er sieht eben, dass er viel, viel Zeit spart bei der Einführung neuer Mitarbeiter beispielsweise. Das heißt, der Schmerz an sich ist schon da. Also man spürt schon irgendwie, es gibt da Reibungsverluste und so beginnt dann irgendwo die ganze Geschichte. Und das können eben auch sehr unterschiedliche Unternehmen sein. Wir haben vom produzierenden Unternehmen, wir haben im Moment relativ viele Steuerberatungskanzleien, also für sich. Ja, also die haben nochmal eine doppelte Geschichte. Die haben einmal sich selbst als Kanzlei, dann sehen die viel Schmerzen beim Kunden. Die Schmerzen beim Kunden haben negative Auswirkungen auf die Arbeit des Steuerberaters. Dann fragen die sich, was können wir denn für den Kunden machen, damit wir endlich mal reibungsfrei miteinander arbeiten können. Wir haben Apotheken mit so einer Spezialisierung auf zum Beispiel Krebsmedikamente, wo es also auch dann um Haftungsfragen und Ähnliches geht. Und das sind dann also Unternehmen in der Größenordnung von einigen wenigen Mitarbeitern bis zu 50, 60 Mitarbeitern. Das ist im Moment das, was wir so als Kundenportfolio für die Handbuchmacher letztendlich haben.
Das klingt, eigentlich klingt das wirklich, schon im Vorgespräch klang es so ein bisschen nach No-Brainer. Macht ein Handbuch, das hilft euch ganz viel, liebe Unternehmer. Aber so einfach scheint es ja trotzdem nicht zu sein. Also wenn ihr mit der Gesellschaft die Handbuchmacher rausgehen könnt, gibt es draußen noch genügend Unternehmen, die halt sagen, ja, heute ist Donnerstag, wir starten in den Donnerstag und wir gucken mal, was am Ende des Tages bei rauskommt, und da noch nicht den Fokus drauf legen. Wenn es so klar ist, dass man das machen sollte, warum machen die es denn nicht?
Ja, ich glaube, dass ein Unternehmen als Organisation häufig gar nicht so gesehen wird, dass es eine richtige Organisation ist, ein Unternehmen. Mhm. Also es sind einfach viele Sachen entstanden mit der Zeit und da ist auch nichts Schlimmes dran. Also wie heißt das so schön? Historisch gewachsen. Es ist halt historisch gewachsen. Das ist auch gar nicht schlimm. Man kann auch das Ergebnis des historischen Wachstums ist ja durchaus positiv. Man ist ja immerhin so weit gekommen. Ja, man ist immerhin so weit gekommen, wie man gekommen ist, ohne Handbuch oder ohne Reflexion, ohne Beratung, ohne Begleitung. Alles wunderbar. Und dann kommt irgendwann die Frage, ja, begrenzen wir vielleicht unser Unternehmen? Begrenzen wir unsere Möglichkeiten als Unternehmen? Oder es kommt ein Druck von außen, dass Märkte sich eben verändern oder das Kundenverhalten sich verändert. Und plötzlich funktioniert das, wie man es bisher gemacht hat, nicht mehr so gut. Nur weiß man deshalb noch nicht, wie man es anders macht. Und dann geht man noch einmal wirklich dahin in diese Bestandsaufnahme. Also was manchmal so schwierig zu denken ist.
Wenn man weiß, wie man es macht, weiß man zumindest, wie es nicht funktioniert.
Genau. Dann haben wir das schon mal. Ja, genau. Und dann kann ich eben auch sehen, also wenn man jetzt eben so ein Beispiel hat, dass man dann tatsächlich, also feststellt, Steuerberatungskanzlei, ein schönes Beispiel da nochmal. Da hatten wir dann halt auch die Runde einmal. Mit der Geschäftsführung, mit den Inhabern, zwei Inhaber und den entsprechenden Sachbearbeiterin, so eine Fünferrunde, wir zu zweit. Dann sagt der Chef, naja, also da müssen wir nicht so viel beschreiben im Handbuch, was die digitale Belegerfassung angeht. Unsere Kunden liefern uns ja eh alles digital, da haben wir ja auch das Tool für. Also alles schön, da verweisen wir einfach nur auf unser Tool.
Das klingt irgendwie nach, so sollte es sein. Und er hat keine Ahnung, wie es wirklich ist.
Genau, er wusste es wirklich nicht, weil dann die Sachbearbeitung sagte, naja, Chef, so ganz stimmt das nicht. Also wir haben schon noch Kunden, die reichen Papierbelege ein. Und dann haben wir noch Kunden, die machen beides, digital und Papier. Okay. So, jetzt kann man natürlich sagen, genau, so jetzt kommt sofort, boah, oh je, und das müssen wir anders machen, blablabla, ja. Ist aber schwierig. Also den Veränderungsprozess so einzuleiten, ist schwierig.
Ja.
Sondern besser ist es erstmal so, es abzubilden, wie es jetzt ist. Weil es ist ja jetzt so, also es gibt voll digitale, halb digitale und undigitale Kunden. Okay. Und jetzt ist ja die Frage, wollen wir das verändern? Ja, es kann ja auch sein, dass wir sagen, das ist in Ordnung so.
Ja, aber der Wissensstand, dass es so ist, musste erstmal bei dem Steuerberater ankommen.
Genau. Und jetzt ist, wenn wir jetzt sagen, wir wollen es verändern, dann heißt es, naja, wie verändern wir es denn? Fangen wir denn an, bei den halbdigitalen Kunden, die voll digital zu machen? Oder lassen wir die so laufen? Jetzt kommt ja auch Ressourcenplanung, Team und so weiter dazu. Oder fangen wir an mit den voll und digitalen? Oder sagen wir, nee, also wer Papier macht, der wird bei uns einfach nicht mehr Kunde. Ne, dann wird es auch im Handbuch so stehen, der wird einfach nicht mehr Kunde. Oder den nehmen wir nicht jetzt auf, der kann in 2 Jahren wiederkommen. Oder wir nehmen für jedes Papier anfassen 10 Cent oder irgendwas. Ne? Also jetzt kommt ja, jetzt kommen die Lösungsmöglichkeiten. Aber es ist sicherlich nicht möglich, auch für eine Steuerberatungskanzlei mit 30, 40 Mitarbeitern, von heute auf morgen alle halbdigitalen und undigitalen Kunden auf digital umzustellen, sodass es wunderbar in die Prozesse der Kanzlei oder in den Kopf des Inhabers passt. Das wird nicht gehen. Aber natürlich wird es gehen mit ein paar Schritten dazwischen. Und jetzt sozusagen durch die Bestandsaufnahme hat jetzt auch Scheffe das Problem erkannt und alle anderen haben das Problem auch erkannt. Und jetzt habe ich die wunderbare Lösung sozusagen, wie ich es denn jetzt tue und vielleicht hängen da auch noch Toolfragen dran oder was auch immer. Das ist dann im Grunde genommen schon gar nicht mehr unsere Angelegenheit, sondern wir gucken eigentlich immer nur wieder zurück, hey, was war der Ist-Stand, was habt ihr jetzt erreicht und dann müssen wir es eben im Handbuch wieder ändern.
Also im Zweifelsfall bei Undigitalisierten, sag Bescheid, da könnte ich eventuell jemanden kennen, der helfen kann.
Also ich kann sagen, die Steuerberater haben große Schmerzen mit. Also die,
ja, mit den Kunden.
Der gute Steuerberater, der gute, ja, der hat Schmerzen häufig mit seinen Kunden.
Ja, ja. Sag Bescheid, kannst du, ne?
Ja.
Kriegen wir alles hin.
Die Herausforderung ist tatsächlich, dass es Steuerberater gibt, die analoge Kunden gar nicht mehr aufnehmen. Also unser Steuerberater nimmt beispielsweise keine papierhaften Buchhaltungen mehr entgegen. Das ist an der Stelle eine Sache, was die halt eben gelernt haben, gesagt haben, machen wir einfach nie mehr. Und ja, wir haben
das auch, kann eine der Lösungen sein. Die andere Lösung kann klar sein, dass man halt für jeden Papierbeleg einen Euro nimmt und sagt, ja.
Ja, aber das hilft dir im Prozess nachher bei der Bearbeitung nicht, weil die Ressource Mensch, die es bearbeitet, gerade beim Steuerberater, ist ein sehr knappes Gut. Und demzufolge verstehe ich halt eben manche andere Steuerberater nicht, weil viele unserer Kunden haben halt eben immer noch eine papierhafte Buchhaltung. Und stellen sich da halt eben auch immer wieder quer, das halt eben auch irgendwie ändern zu wollen. Beziehungsweise haben auf der anderen Seite einen Steuerberater, der halt eben auch noch papierhaft arbeitet. Und ich hatte neulich gerade ein Gespräch mit einem Steuerberater gesagt, ich habe davon keine Ahnung, ich will mich damit nicht beschäftigen. Rufen Sie mal den Kollegen an, der ist der IT-Nerd hier bei uns und wenn Sie da was wissen wollen. Aber ansonsten machen wir hier Papier.
Genau, aber das ist genauso jetzt, also wenn man das jetzt mal so auf, man kann ja auch zu dem Schluss kommen, also jetzt kommt nämlich das Schwierige, ne? Bewertungsfrei, dann, jetzt kommt Unternehmensstrategie.
Ja,
ich kann auch sagen, ich bin total der papierhafte Steuerberater.
Ja.
Jetzt gehe ich sozusagen nur noch da drauf und will sagen, ich will nur noch Kunden haben, die papierhaft arbeiten. Damit habe ich auch eine andere Marketingstrategie, ich habe eine andere Kundenklientel,
ja.
Ich habe andere Kommunikationswege, alles anders. Das ja. ist ja okay, wer will ja. das beurteilen?
Das ist, du musst es Transparenz haben und halt eben daraufhin eine Strategie entwerfen und sagen, wo will ich denn hin? Kannst du natürlich nicht machen, wenn du nicht weißt, wie der Stand der Dinge ist.
Wenn du nicht weißt, wo du stehst.
Und wenn ich meine, da ist noch ein Markt, also es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ob so papierhafte Steuerberatung ein Markt ist. Also wir sind.
Wird es auch mit Sicherheit noch eine ganze Weile geben.
Das ist Unternehmertum. Jetzt ist genau, jetzt komme ich in die Positionierung rein von meinem Unternehmen. Wie stelle ich das Ganze auf? Mit wie vielen Leuten will ich arbeiten? Wenn ich zum Beispiel papierhaft arbeite, schließt es sich wahrscheinlich aus, dass ich sehr stark mit Menschen geografisch verstreut und Homeoffice arbeite, sondern die müssen alle kommen und so. Ja, aber okay, so aber ist das halt eine Positionierung.
Vielleicht ist es auch das Geschäftsmodell von deinem Mandanten, dass er sagt, ja, wir machen jetzt noch eine zweite Möglichkeit auf und wir haben einmal nur Papier und einmal nur digital und nur Papier ist dann halt auch ein Markt, da greife ich noch die anderen ab, die Olaf gerade erwähnt hat, die halt nicht bei unserem Steuerberater scheinbar unterkommen. Mhm. Kann ja auch alles sein.
Frank hatte sich zwischendurch gemeldet.
Michael, hörst du uns?
Wir hören dich aber nicht, Michael. Oh, du bist auf stumm.
Ist alles gut, Daumen hoch reicht.
Ich kann doch natürlich nicht
hören. Ja, wir hören ihn.
Ja, ich hätte mein Lautsprecher, mein Mikro stumm geschaltet.
Okay, super, danke dir. Frank, du meldest dich seit einer Weile. Bitte Mikro an.
Hatte ich. Ja, ich habe zwei Anmerkungen. Einmal zum Thema Schmerz. Das Gehirn, also das Gehirn ist ja eigentlich ziemlich träge. Und wenn man das nicht trainiert, ist dieses, was jetzt Eugen tut, einfach eine Mehrarbeit. Es ist anstrengend. Und da das jetzt ja keine Briefkastenfirmen sind, sondern mit Menschen, menschelt es. Und dementsprechend ist das Gehirn so angelegt, dass es so leicht wie möglich ist, das zu tun, was du gerade tust. Du bist im Alltag, ob das nun im Kleinunternehmen oder im Konzern ist, dass du sozusagen das tust, was du tust, und eine Mehrarbeit ist, außer du bist es trainiert, eine Mehrarbeit, also deswegen ist es schwieriger. Gleichzeitig reagiert jeder von sich aus und schließe nicht von dich auf andere, weil der andere reagiert so nicht. Dementsprechend muss man sozusagen jeden Kunden so, hol den Kunden da ab, wo er ist. Also ich kenne ganz viele fränkische Unternehmen, die machen ihre Papierform und sagen, ich habe mich jetzt spezialisiert auf Vertrieb und Marketing und das interessiert mich nicht. Entscheidend ist der Erfolg, dass ich sozusagen mein Unternehmen mit 500 Menschen durchfüttere. Jetzt kommt es aber, ein Zusatz, das ist immer mehr der Handbuch oder anderes, im Bereich des Ratings wichtig ist. Also du hast einem Rating, wird nachgefragt, gibt es ein Handbuch oder eine Möglichkeit, wenn der Unternehmer ausfällt, wegen Krankheit, Tod oder ähnliches, wie wird das Unternehmen dann weitergeführt? Zweitens, wenn ein Unternehmen eventuell gekauft wird, fragt der Bank oder der Investor, gibt es ein Handbuch? Wenn dieser Unternehmer nicht mehr da ist, wie könnte es weitergehen? Das heißt, es wird jetzt sogar auch ein Rating angewandt für Kontokorrentkredite und ähnliches, weil nämlich die Kontokorrentkredite werden jetzt in den nächsten paar Monaten ziemlich gestrichen, dass die alle möglichen Dinge gucken, ist dieses Unternehmen zukunftsfähig? Und dazu gehört auch ein Handbuch, das du nachvollziehen kannst. Wie kommst du von A nach B oder am besten D und C, dass es da auch Eventualitäten gibt? Also wie, ich liebe ja die Regeln des Heiligen Benedikt, da sind diese Dinge auch drin. Da ist sogar geregelt oder Impulse, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Und die Benediktiner leben ja davon, mit den Händen arbeiten, ernährst du die Gemeinschaft. Und da gibt es dann halt auch durchaus Hinweise, dass es dann euch durchaus Klosterbrüder oder Schwestern gibt. Die einen beten ein bisschen viel, da wird das Arbeiten vernachlässigt. Die anderen arbeiten nur und da wird es in Ruhe vernachlässigt oder und so weiter. Selbst da ist es, also dieses Menschliche wird da auch sehr doll definiert, um zum Wohle der Gemeinschaft zu leben. Aber jetzt dieses Rating ist jetzt auch bei den Banken und Investoren immer deutlicher, dass es eine Möglichkeit wäre, Punkte zu sammeln, dass dieses Unternehmen lebensfertig ist, weil sie sich sozusagen mit dem Ist-Zustand und dem Soll beschäftigt haben. Aber auch unter der Berücksichtigung, dass selbst dies ja erstmal Lyrik ist, es muss gelebt werden. Also ich kenne eine Untersuchung von 80 Nachhaltigkeitsberichten von 80 Unternehmen. Und von diesen 80 Unternehmen waren 15 nur realistisch.
Ja, also das ist das Übliche am Unternehmen, im Unternehmen, Risikobewertung, Nachfolge, wie kann man Geld also auch als Investor reinstecken. Das steckt natürlich alles mit drin. Wenn ich in ein Unternehmen Geld investiere und das Unternehmen besteht nur quasi aus der Persona des Unternehmers, ist es natürlich schwierig. Und das ist halt dann auch das Thema, was du zu Anfang sagtest, das Wissen soll im Unternehmen bleiben. Ja. Auch der Unternehmer zählt ja dazu.
Absolut. Also auch nochmal vielen Dank auch für deinen Hinweis, Frank. Warum tut man sich manchmal schwer? Also was ist ein Unternehmen? Ja? Woran kann ich das erkennen? Wo kann ich ein Unternehmen anfassen? Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Ein Unternehmen kann ich sagen, ja, da gibt es Gebäude, nicht? Gemietet, gekauft, was auch immer. Es gibt da Einrichtung, es gibt Softwaregeschichten, es gibt Menschen, ja. Aber so richtig anfassen kann ich das eigentlich gar nicht. Das Allermeiste findet zwischen den Ohren statt. Und das Handbuch, könnte man sagen, darin materialisiert sich schon ein wenig das Unternehmen, ja. Also wenn ich jemanden sage, zeig mir mal dein Handbuch, ja, dann kann ich schon auch aus der Lektüre, der Sichtung des Handbuchs erkennen, was ist das für ein Unternehmen, wie ticken die, was haben die für Werte und so weiter. Und das ist das, was du meinst. Also einerseits, dass man auch als Geldgeber oder als Unternehmensnachfolger fragt, ja, was hast du denn da eigentlich für ein Unternehmen? Was machst du denn da? Und da reicht der Verweis auf, guck mal, hier ist ein Gebäude, Autos, Menschen, irgendwie nicht aus, sondern das Handbuch führt sozusagen das alles zusammen und die Gedanken, die zwischen unseren Ohren sind und so weiter. Und jetzt könnte ich als Unternehmenskäufer, als Investor auch sagen, aha, das ist interessant. Und schon allein die Tatsache, dass das reflektiert wurde, zeigt ja, dass es irgendwie ein reflektiertes Unternehmen ist. Und dahinter steckt dann immer noch mal der Gedanke, am Unternehmen arbeiten, beziehungsweise was passiert eigentlich mit meinem Unternehmen, wenn ich mal nicht da bin? Ja, aufgrund von Krankheit oder Urlaub oder was auch immer, ist ja egal. Aber so, das ist ja das, was wir als Unternehmer im Kopf haben. Eigentlich müsste die Hütte ja auch mal laufen ohne uns. So. Und insofern ist dann das Handbuch auch ein Stück weit ein Führungstool, dass wenn ich mal eine Zeit tatsächlich nicht da bin, weil die Antworten stehen da ja grundsätzlich drin. Die Mitarbeiter mir sowieso die Fragen stellen.
Das musst du als Unternehmer auch wollen, dass du austauschbar sein kannst.
Ja, klar. Das ist ja, sonst
klar. Denn wenn der Unternehmer nicht möchte, dann ist natürlich immer schwierig. Also von daher, ich hatte aus in eigener Erfahrung hatte ich mal den Fall, dass der Unternehmer ausgefallen ist über unbestimmte Zeit und alle haben sich ganz viel Panik gemacht. Es gab meines Wissens nach kein Handbuch, aber die zweite Ebene hat aus vielleicht mehr Glück als Verstand oder persönlichen Können halt das trotzdem alles am Laufen gehalten. Aber da hätte es auf jeden Fall geholfen, die Panik, die Anfangspanik aus dem Unternehmen rauszunehmen. Was ist jetzt mit ihm? Wie geht's weiter? Warum? Weshalb? Wieso?
Genau.
Plus Business-Kontakte, die nur der Geschäftsführer hat. Das ist auch immer so eine Herausforderung.
Richtig.
Oder kann eine Herausforderung sein.
Genau. Ja, Kooperationspartner, alles das steht natürlich auch im Handbuch drin, solche Geschichten. Aber das ist klar. Insofern ist es ein Mindset. Ja, wenn ich ein ganz patriarchalischer Führer bin, der sagt, ich muss das hier alles alleine machen, dann ist das auch eine richtige Unternehmensentscheidung. Und auch so sind Unternehmen groß geworden. Mhm. In aller Regel wird es dann zunächst erstmal kein Handbuch geben. Und vielleicht nochmal der Schwenk zu der Buchhaltungsgeschichte. Wenn die jetzt neu rein ins Haus geholt wird, also dann ist es ja so, dass die Buchhaltung auch jetzt, wenn auch outgesourced, auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird. Und wenn das jetzt in-house geholt wird, dann wäre es wahrscheinlich gut, erstmal zu analysieren, wie wurde es bisher gemacht.
Oder zu sagen, habt ihr ein Handbuch?
Oder habt ihr ein Handbuch dafür, um dann nicht unbedingt die Prozesse 1:1 aufzusetzen, wie sie jetzt sind, sondern wenn es in-house ist, wird das ein oder andere sicherlich anders gemacht. Aber jetzt kann ich einfach fundierter entscheiden, weil die Wiese ist nicht ganz unbearbeitet und man ist nicht vom Scratch sozusagen dabei, sondern man steigt da schon auch mittendrin ein.
Im Grunde, so wie es jetzt der Externe macht, funktioniert's. Das heißt, das könntest du erstmal abbilden, um erstmal es funktionieren zu lassen, intern, und dann deine entsprechenden Anpassungen zu machen.
Genau. Und die Mitarbeiter in der Buchhaltung, die jetzt dann neu sind in diesem Tätigkeitsbereich oder auch vielleicht ganz neu sind im Unternehmen, dem muss ich ja jetzt irgendwas sagen, wie die das machen sollen. Also irgendwer muss da jetzt ja die anleiten. Da sollte man, das ist so meine Empfehlung, nicht? Also wäre sinnvoll oder würde wahrscheinlich auch viel Zeit sparen, erstmal das zur Kenntnis nehmen, was da jetzt ist. Das heißt nicht, dass man darauf aufsetzt, aber man muss erstmal wissen, was man möglicherweise auch an guten Sachen da weghaut. Ja.
Also Ansgar, erstmal fragen, wie macht ihr es jetzt? Schickt mal eure Dokumentation rüber. Ob sie es machen?
Ja, also
toi, toi, toi.
Ja, Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
Also das habe ich gestern leidlich mal wieder mitkriegen müssen. Wenn wir ein Datenschutzmandat haben und dann uns an die IT wenden und die IT, der IT einfach mal sagen, ja, wir hätten gerne eure technischen Maßnahmen für die IT und die organisatorischen, schickt uns mal die Dokumentation und dann kommt zurück, nee, haben wir nicht, gibt's nicht. Okay, wie arbeitet ihr noch gleich? Das ist immer ein ganz, ganz schwieriger Punkt, der uns auch immer wieder über den Weg läuft. Das ist natürlich bei anwesenden IT-Lern ganz anders, aber das ist, da habe ich auch gesagt, da wäre jetzt so ein Handbuch super, aber ja, mal gucken, was der Unternehmer dazu sagt. Frank?
Ich habe noch ein Positivbeispiel aus der Kreativwirtschaft. Ich kenne ein Unternehmen, die produzieren Spiele. Das ist ein internationales, interkulturelles Team, so mit 200 Leuten. Und die haben die Hälfte ihres Handbuchs als Comic gemacht. Das heißt, die gleiche Zeichnung mit 3, 4 unterschiedlichen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch. Und dieses Handbuch entspricht ihrer Mentalität. Das muss so einfach wie möglich sein und muss Spaß machen. Und da sie eh Spiele machen, kamen sie auf die Idee, 2 Comiczeichner zu beauftragen. Das ist unser Handbuch für bestimmte Dinge. Und eins der Handbücher, ich bin dran, dass ich vielleicht eins geschenkt bekomme, ist natürlich viel Arbeit drin. So, wie kriegt man Krisen behaftet? Also das ist sozusagen ein Teil der Kultur, dass sie sich sozusagen überlegen, was passiert, wenn es ganz problematisch ist. Und dieses als Handbuch in Comicform mit einem Wahnsinns-Know-how steckt drin, aber es macht Spaß zu lesen. Und darum, es geht um den Spaß und nicht es muss. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, hol den Kunden ab, wo er ist. Und das sind Spielemacher. Und mit so einer normalen Lyrik holst du da keinen Softwareprogrammierer. Da schlafen die ein.
Um da aber auch gleich einzusteigen. Wir alle kennen ja noch die wunderschöne Fluggesellschaft Air Berlin. Und gerade im internationalen Kontext, das fand ich sehr schön, einer der letzten Flüge, die ich mit Air Berlin hatte. Wir alle kennen ja die Stewardessen und Stewardess, die da vorne rumtanzen mit, wie muss ich meine Weste anlegen, wie muss ich die Sauerstoffmasken runterreißen. Das haben die über einen Comic gelöst, den man in den Displays gesehen hat. Und so hatten sie weder die Leute, die da vortanzen müssen, noch hatten sie die Sprachbarriere und Ähnliches. Und das ist natürlich ein schöner Ansatz, Frank. Und das ist halt dann auch das Videomaterial, was man nutzen kann. Da geht ein Bildschirm aus, wenn ich von Air Berlin spreche. Aber um Frank nochmal mit abzuholen, würde ich als Unternehmer mein Handbuch rausgeben? Machst du sowas? Würdest du sowas empfehlen? Ihr bitte, mach doch. Es sei denn, du baust ein Franchise auf.
An wen? Nein, also erstmal nicht. Das ist ja mein, also das ist ja alles drin, das ist ja mein Unternehmen. Das gebe ich ja nicht nach extern erstmal.
Weil ansonsten, das ist ja auch, wenn ich ein Handbuch habe, kann ich ja daraus auch quasi mein eigenes Unternehmen aufbauen und dann schauen, ja, das funktioniert ja. Möglichst noch mit Betriebsgeheimnissen, wenn ich so an herstellende Unternehmen denke, öffne ich ja auch Tür und Tor. Also das zieht sich ja dann wieder so ein bisschen in die Thematik Informationssicherheit. Das muss ich also so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, in meinen Safe am besten packen. Da kommt keiner ran, außer die es dürfen.
Ja gut, ich meine, das ist ja also vielleicht nochmal zu dem Thema, also das natürlich wird das heute webbasiert gemacht, ne? Also es gibt, klar. Ist klar. Und da sozusagen eine Warnung, ne? Wir haben dann auch mal vor einigen Jahren für uns eben eine Software entwickelt, eine Handbuchsoftware, danke, weil wir auf dem Markt nichts Richtiges gefunden haben in dem richtigen, sagen wir mal, Komplexitätsgrad.
In der Qualität?
Das war so dieses, vor 10 Jahren, 12 Jahren oder so gab es auch schon Sachen so wie diese OneDrives und so, also da kann man so gemeinsame Ablage, da kann man ja ein bisschen was mitmachen. Dann gab es sehr komplexe Tools, wo man irgendwie immer nur mit dem Tool beschäftigt war, aber mit nichts anderem mehr. Im Großen und Ganzen ist das so geblieben. Es gibt inzwischen auch einige weitere Tools. Wir zum Beispiel, unser Tool, das machen wir jetzt nicht irgendwie, dass wir das Tool verkaufen. ja, sondern das gibt es automatisch in der Beratung mit dazu. Wir sind keine Softwarefirma, sondern es hat sich aus einer Notwendigkeit unserer Beratungsarbeit quasi ergeben, dass wir irgendwie ein Tool brauchten, was wir auch mit dem Kunden zum Beispiel erstmal teilen konnten. Ne? Also so fing das mal an. Ich habe also eine Beratung und dann sitzt man da so zusammen am Tisch und jeder schreibt da seinen Kram auf. Und der eine macht das in Word und der andere auf Papier und so weiter. Und man weiß ja nie den Projektstand. Damit fängt es ja schon an, wenn ich überhaupt mit einem Kunden zusammenarbeite als Berater. Hier sind ja auch viele Berater. Also wo schreibe ich den Kram hin? Und da waren wir sehr mit unzufrieden. Und wie macht man das auch strukturiert? Und dann haben wir einfach ein einfaches Tool entwickeln lassen, was wir dann auch immer weiter entwickelt haben. Aber das ist nicht der, also einfach auch deshalb, weil es dann wieder von der handbuchverantwortlichen Person auch gepflegt werden muss und natürlich gibt es dahinter dann auch Versioning und Sicherheit und Zugriffsrechte und so weiter. Aber das ist alles gar nicht der Punkt, weil die viele, die auch so dann am Markt sind, sagen, du brauchst halt eine Handbuchsoftware und dann ist alles gut. Das ist eben totaler Quatsch. Also wir arbeiten teilweise sogar auch bei unseren Kunden mit einer Software, die nicht unsere ist. Aber dass die Software irgendwas nach vorne bringt, sozusagen, das ist ein Irrglaube.
Software alleine löst das Problem.
Software alleine löst es wirklich nicht. Und es gibt auch eben Anbieter, die dann eben das als Softwarefirma sozusagen verkaufen. Daran ist auch nichts Ehrenrühriges. Aber wenn es um die Veränderungsprozesse, um die Bestandsaufnahme und so weiter in einem Unternehmen gibt, funktioniert das gar nicht. Sondern es braucht eine gewisse Begleitung, wie auch immer die jetzt aussieht, also bei uns ist das meistens ein Prozess von ein paar Monaten, gar nicht so viel mit persönlichen Treffen, gibt es auch, aber viel ist eben auch mit Zoom, mit Online, mit schnell mal Fragen stellen, mit durchführen, sodass wir eigentlich dieses Mindset in dieser Zeit, also das Ziel unserer mehrmonatigen Begleitung ist, das Mindset-Handbuch zu implementieren. Ja. Und wenn das drin ist, dann kann alles andere schon gar nicht mehr wirklich schief gehen. Und das können wir dann ja auch eben sehen, dass es auch weiterlebt und dann tatsächlich aktualisiert wird. Das ist das, was wir versuchen, in dieser Zeit eigentlich in die Köpfe und Herzen reinzubringen. Und wenn dann ein Kunde sagt, ja, er möchte das mit einer anderen Software haben, als die wir im Paket haben, dann sagen wir, die kann auch eine absolute Berechtigung haben, weil der hat ja auch seine Softwarelandschaft, ja, alles in Ordnung.
Die Software ist ja auch nur ein Hilfsmittel.
Das ist nur ein Hilfsmittel. Und wir führen grundsätzlich keine Software-Diskussionen, sondern sagen, das ist nicht der Punkt, woran es erfolgreich wird oder scheitert. Also an der Software liegt es nicht.
Gibt es? Okay, das ist schon mal ein guter Punkt. Und das ist ja auch, wenn ihr alles mitbringt, ist es ja gerade für Startenunternehmer vielleicht auch mal ganz schön, sich sicher zu sein, okay, hey, die Handbuchmacher bringen einmal alles mit, was ich brauche. Die bringen die Fragen mit, die bringen die Beratung mit, die bringen das Tool dafür mit. Ab welcher Größenordnung hast du da so eine Faustregel oder so eine Pi mal Daumen? Macht denn so ein Handbuch Sinn? Macht es schon für das Start-up Sinn, was ja noch gar nicht weiß, überlebe ich das nächste Jahr? Oder ist es erst so eine kritische Masse, die ich haben muss von 10 Leuten, 6 Leuten, also Zertifizierung mal außen vor, wo ich so ein Handbuch machen sollte?
Also ich glaube inzwischen, es ist am besten, man macht das von Anfang an. Ich habe es nicht gemacht. aber warum glaube ich, dass es das Beste ist, es von Anfang an zu tun? Wenn ich Unternehmen am Start beobachte, dann ist der Großteil der Unternehmen sich nicht klar darüber, welches Angebot sie an den Markt bringen. Sie können ihr Angebot nicht klar formulieren. Das heißt, das Erste, was man natürlich versucht, ist, das Angebot klar zu formulieren. Mir hilft da immer halt zu sagen, ich stelle mir eben die Webseite vor, nicht die Webseite, wo drauf steht, wie toll ich bin und was ich alles für Erfahrung habe, sondern ihr kennt das, da machen das die Startups durchaus richtig. Ja, wenn du zu der Gruppe Ärzte gehörst und endlich nicht mehr arbeiten willst, dann habe ich für dich jetzt die richtige Lösung. Ja, dieses Wenn-Dann. Wenn du zu der Gruppe gehörst, dann habe ich für dich die richtige Lösung. Und dann kommt meistens noch hinten dran, ohne dass du Schmerzen hast. So, das ist der sogenannte Angebotssatz. Ja. Und den zu formulieren, ist gar nicht so einfach. Und dafür brauche ich eben Klarheit. Und in einem Handbuch steht natürlich auch drin, letztendlich, wer ist zum Beispiel der Gründer und was ist mein Angebot eigentlich und was ist es nicht? Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, um das Beispiel Steuerberater noch einmal zu strapazieren, ja, also wenn du über 65 bist und einfach keine Lust auf diesen digitalen Kram hast, wenn du genug Geld hast, dann bist du bei mir der Richtige. Ich mache papierhafte Buchhaltung für dich innerhalb von 2 Sekunden. So, das ist ein Angebotssatz, der ganz viele potenzielle, der ganz viele ausschließt.
Ja.
Der ganz viele ausschließt, aber extrem auf eine ganz bestimmte Zielgruppe geht. So, und das Handbuch hilft mir auch dabei, nämlich dann aufzudecken, wenn es plötzlich heißt, ja, guck mal, da hat jemand angerufen, der wollte digitale Buchhaltung haben. Ja, und jetzt fange ich an zu eiern mit meinem Angebot. Ja, und sage, oh, vielleicht sollte ich doch digitale, weil der war ja gerade so interessiert und der hätte mir auch viel Geld gegeben und so weiter. Und dann kann ich quasi in meinem eigenen Handbuch nachlesen, was eigentlich mein Angebot ist und wie ich positioniert bin und komme dann dazu zu sagen, nee, das passt gar nicht dazu. Also ich selbst bin ein wunderbares Beispiel dafür. Ich weiche gerne mal links und rechts aus und sage, oh, das ist aber echt genial. Ne? Und nach einer Zeit merke ich, das passt überhaupt nicht zu meinem Unternehmen. Und eigentlich kann ich es auch schon in meinem Handbuch nachlesen, dass diese eine Art von, was weiß ich, Kooperation oder Geschäftsfeld überhaupt nicht passt, weil es überhaupt nicht meine Kundenklientel ist. Das hörte sich zwar alles erstmal so ganz spannend an und als ob es passen würde. So, und deshalb, also um auf deine Frage zu antworten, ja, also da ist dann ganz viel leer in dem Handbuch. Also es gibt wieder auch eine Struktur vorgegeben, ne, wie das Unternehmen sozusagen in aller Regel ist. Die Struktur kann man natürlich verändern, aber erstmal habe ich eine Struktur vorgegeben und der kann ich mich entlang.
Unternehmen ja ähnlich.
Grundsätzlich sind Unternehmen ähnlich. Also es gibt eben Gesetzmäßigkeiten des Unternehmensaufbaus und der Unternehmensentwicklung. Und dann kann ich von Beginn an damit anfangen und man kann und wird dann tatsächlich damit groß. Nur ein Beispiel, das ist zwar jetzt aus dem Franchise hier im Berliner Raum, kennt man vielleicht das Fitness-Franchise-System Fitbox. Die sind so grün, haben so dieses EMS, wo man sich diese Folterwesten anzieht, unter Strom gesetzt wird und dann ganz schnell schlank wird und kräftig. Und die sind mal eben zu uns gekommen. Wir haben mit denen das Franchise-System aufgebaut. Am Anfang steht bei uns auch immer sehr stark das Thema Handbuch. Und das haben die auch tatsächlich dann vom ersten Tag an implementiert. Also da gab es zwar schon eigene geführte Standorte, aber dann, als es ins Franchise ging, war das von der ersten Sekunde an implementiert. Softwaretechnisch haben die das bis zum 80. Partner sogar mit unserer Software gemacht. Also das hat auch noch gehalten. An der Software haben dann eben 500 Leute drangehangen mit Mitarbeitern der Standorte und Ähnliches. Und dann haben die irgendwann nochmal eine ganz große Softwareumstellung gemacht. Jetzt arbeiten die zwar nicht mehr mit unserem Handbuch, aber das ist auch nicht unser Problem, sondern das Handbuch-Thinking ist sozusagen drin.
Ja.
Und deshalb, also ja, von Beginn an und letztendlich in jeder Größenordnung.
Und es ist nie zu spät.
Und zu spät ist es auch nie. Und Qualitätsmanagement, Verfahrensdokumentation, ISO-Geschichten und so weiter, die kann man damit reinknüpfen. Ne? Weil letztendlich ist es, beschreiben die ja meistens auch vor allen Dingen, wie ein Soll ist. Also ne, ich muss ja ein Soll erfüllen, damit ich eine Zertifizierung bekomme. Und jetzt muss ich ja noch meinen Ist-Zustand da quasi hinbringen, der durch konkrete Handlungen auch vollzogen wird. Und diese Handlungen stehen dann wiederum eigentlich in dem Unternehmenshandbuch.
Ja.
So ist in aller Regel auch die Verknüpfung, also auch rein jetzt softwaretechnisch nehmen wir dann häufig auch ein Qualitätsmanagement-Handbuch, so wie es ist, und packen das erstmal einfach in diese digitale Welt hinein und gucken dann und machen eben Querverweise, naja, also wenn das Produkt am Ende die und die Qualitätsmerkmale haben muss, dann musst du mal hier gucken, wie der Weg dorthin ist, dass es auch diese Qualitätsmerkmale als Ergebnis hat.
Also eine schöne Grundlage für diverseste Zertifizierungen, für diversestes eigenes Wissen im Unternehmen. Also definitiv, es wird immer mehr zum No-Brainer. Frank, du darfst auch einfach das Mikro öffnen. Das Mikro öffnen wäre jetzt auch gut. Wir hören dich nicht, Frank.
Ich habe eine Frage an Diana Kostbar. Ist dieses denn jetzt praxisfern oder praxisnah? Mit dem Handbuch.
Die Frage kann wirklich eher Frau Kostbar beantworten, was ich ja nicht bin. weil ich leider da mit den Unternehmen auch gar nicht so im Austausch stehe.
Die Frage, Frank, die Frage heben wir uns mal auf und stellen ja. die der Jana Kostbar, wenn sie aus dem Urlaub zurück ist.
Ja, ich finde es so, das könnte ja so ein Spiegel sein, so ein Wetterbericht, wie viel da noch Arbeit drinsteckt, oder wir haben alle Handbücher, was ich jetzt glaube ich nicht glaube.
Also alles, glaube ich, utopisch. Ich glaube, dass der Trend schon dahin geht, dass was viele in Angriff nehmen, was natürlich gerade auch bei mittelständischen Unternehmen nicht so einfach ist. Ich glaube, von ihm weiß jeder, wie viel Arbeit in so einem Handbuch steckt. Und von daher glaube ich, es gibt schon Bestrebungen, das flächendeckender sozusagen in den Unternehmen zu machen. Ich glaube, es gibt aber auch viele Abbrüche in dem Prozess und stellen und dann macht man 2-3 Jahre später
neu. Oder auch gar nicht.
Oder auch gar nicht mehr.
Also ich würde mich da so Richtung unserer klassischen Pareto-Digitalisierungsrate bewegen, dass 80% der kleinen, mittleren Unternehmen da nicht so ideal aufgestellt sind.
Jetzt habe ich
da immer Ausnahmen, aber wenn ich so an Bestandsunternehmen in Brandenburg denke, würde ich jetzt von der 80% nicht unbedingt weit weggehen wollen.
Oder? Jetzt habe ich noch die letzte Frage noch. Die können Sie und müssen Sie nicht.
Ja. Ich würde mich ganz kurz verabschieden. Die Familie ist wach und fordert jetzt Urlaubszeit ein. Von daher viel Spaß noch und
bis in den Urlaub.
Ja.
Tschüss. Tschüss, Olaf. So, Frank.
Die können Sie, müssen Sie aber nicht beantworten. Habt ihr denn selber ein Handbuch?
Ja. Wir?
Diana Kostbar.
Ja, also wir haben ein Qualitätshandbuch tatsächlich, wo sehr, sehr vieles abgebildet ist, was jetzt aber auch erstmal als Grundlage sozusagen angefangen wurde. Also es gibt es auch tatsächlich noch nicht lange. Ist bestimmt noch sehr ausbaufähig in vielerlei Hinsicht. Das bezieht sich, wie anfangs auch schon mal gesagt wurde, hauptsächlich Datenschutzthemen oder eben um neuen Mitarbeitern den Einstieg zu erleichtern, um halt zu sagen, okay, das macht nicht Mitarbeiter A so, Mitarbeiter B so. Aber wie gesagt, es ist noch in Kinderschuhen. Aber es hat sich tatsächlich auch kostbar gemacht.
Eine kleine Bitte an die Frau Ponis für die nächste, genau, perfekt. Super. Ich glaube, wir haben alle alles gehört, mehr oder weniger. Aber beim nächsten wäre das super.
Ja, das klar.
Ja, dann werden wir auf jeden Fall mit der Frau Kostbar da nochmal Rücksprache halten. Sind ja sowieso im direkten Austausch immer mal.
Genau, gerne.
Aber ich gebe mal die Frage, fand ich ja gut, Frank. Vielleicht, ob andere was dazu noch als Rückmeldung haben. Ist das praxisnah oder ist das... Kommt das so als totale Theorie rüber? Das würde mich auch nochmal interessieren.
Offene Frage in die Runde.
Ist schon praxisnah, weil wir machen ja die Tools für sowas. Und es gibt halt Ansätze, dass das umgesetzt werden muss. Und es gibt welche, die haben es und manche haben es nicht. Und es wird eigentlich überall gebraucht, damit man mehr durchsieht bei dem Turm.
Ja, es sollte. Mhm. Es sollte. Die anderen drei Herren, mag noch jemand?
Also ich kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geben. Punkt 1, ich entschuldige mich, dass ich ein bisschen später gekommen bin. Zwei Dinge oder einige Dinge, die ich mitgenommen habe. Zum Thema Handbuch, um die Frage zunächst mal zu beantworten. Ich bin natürlich ein Einzelunternehmer, ein Freiberufler mit einem Angestellten. Und wir sind in der Filmbranche aktiv. Handbuch wäre natürlich rein theoretisch eine tolle Sache, lässt sich aber zeitlich einfach nicht umsetzen oder realisieren. Was wir natürlich haben ist, wenn wir zum Beispiel in Projekte einsteigen, das heißt, wenn wir Filmprojekte planen oder ähnliches, dann machen wir uns natürlich eine, ich sage jetzt mal, Checkliste dazu, dass wir wissen, welche Technik nehmen wir mit, wie werden die Aufnahmen gemacht. Ich schreibe ein sogenanntes Storyboard, gerade auch bei Aufzeichnungen, dass gesagt wird, welche Kamera ist wann, wo, wie oft zu schalten und so weiter und so fort. Also das passiert schon. Also insofern gebe ich Ihnen recht. Und jetzt ein kleiner Joke am Rande. Ich habe also das Glück gehabt, in meinem Leben 2 Jahre lang den Abt Primas der Benediktinermönche zu betreuen. Das heißt, den habe ich das unter anderem auch mit Deep Purple verkuppelt, nur so ganz nebenbei. Und bei ihm habe ich also sehr viel gelernt. Und das war ein Mann, der innerhalb von 4 Sätzen wirklich die Welt erklären konnte. Die waren wirklich stringent organisiert. Der Tagesablauf war durchdekliniert von wirklich morgens um 4 bis abends um 8, 9 Uhr. Persönlich muss ich gestehen, ich könnte so nicht leben. Muss jeder für sich selber beurteilen. Aber ich habe gelernt, dass dieses strikte Denken, das Geordnete, dass das dazu beiträgt, Prozesse wirklich zu befriedigen oder wirklich umsetzen zu können. Und dafür bin ich auch ganz dankbar. Vielleicht noch ein kleiner dritter Hinweis, den ich mir an der Stelle direkt auch gestatte, weil Sie haben vorhin so mit einem Nebensatz dieses Backofenbeispiel und Film gebracht. Da ich jetzt also Film mache, schließe ich mich mit der Anmerkung an, ja, es ist richtig, dass man mit Handy filmen kann, mache ich auch, ich nutze also auch das Handy, aber dann kommt die Nachbearbeitung. Und ich denke, gerade auch bei Handbüchern ist es sicherlich nicht uninteressant, gerade den Punkt beim Film zu beachten, das heißt, wie kommt die Nachbearbeitung zustande, wie ist der Ton zum Beispiel, das heißt, wenn ich mit Sprache arbeite, nutze ich den Kameraton, der manchmal sehr schnarrend sein kann, oder nutze ich da professionelles Equipment, oder mache ich von vornherein eine Produktion, wo ich sage, ich hole mir jemanden, der also wirklich diese Prozesse aufnimmt und dann zu einem zusammenhängenden Film als Storytelling, als Erklärfilm entsprechend zusammenstellt. Das war einfach nur noch meine Anmerkung dazu. Danke.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, da ist das übliche Nutzen-Kosten-Faktor für ein reines Backofen-Thema, um das aufzugreifen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da direkt eine Produktionsfirma für nehmen würde. Wenn ich McDonald's wäre und Backofen sauber mache, dann sind wir wieder auf einem anderen Punkt.
Ganz kurze Erklärung. Sie sprechen da genau ein Projekt jetzt an, das mich persönlich immer wieder betrifft, dass die Leute sagen, das kostet ja ein Schweinegeld. Nein, dem ist nicht so. Sie können mit ganz wenig Aufwand, mit kleinem Budget, solche Produktionen gestalten.
Mhm. Ja, nein, also vielen Dank für den Hinweis. Sie haben da vollkommen recht. Es ist natürlich schön und gut, wenn das auch professionell bearbeitet wird, gedreht wird. Ich habe das nur so ein bisschen flapsig deshalb gesagt, weil wir nicht als Ausrede des Kunden gelten lassen wollen. Ja, ich kann ja nicht, weil, und jetzt kommt ja Filmteam und alles ganz kompliziert und so weiter. Dann sagen wir, nee, alles klar, dann ist das mit dem Filmteam nicht aufgehoben. Also wir denken immer sehr stark in Zeitgeschichten, also in den Zeitleisten, sondern dann fängst du halt erstmal mit dem Handy an, weil ich muss es ja in meinen Unternehmensalltag auch ein bisschen integrieren, sozusagen, ja, weil das ja auch immer wieder mal Videos gibt. Und dann im zweiten Schritt holst du dir dann, wenn du auch die ersten Kritiken kriegst, dass deine Videos doch irgendwie nicht so ganz attraktiv sind und du auch mal messen kannst, dass sie vielleicht nicht ganz so häufig geguckt werden, holst dir dann das Filmteam. Aber du hast dann zumindest schon mal einen entscheidenden Schritt gemacht.
Du machst den ersten.
So meinen wir das. Das ist genauso, bevor ich mich jetzt zu viel über die Tool-Frage sage, nimmst halt erstmal unseres, es ist eh dabei. Oder meinetwegen nimmst du noch schlimmstenfalls einen Google Drive oder sowas. Ja?
Besser nicht.
Es geht um dieses Integrieren in den Alltag. Das ist für uns immer der Punkt.
Erstmal machen aus dem schlechten Blair Witch Handy-Video kann ich garantiert irgendwann auch noch die gute Produktion machen, aber im Zweifelsfall sagst du der Person, die es macht, hier, ich stehe mal neben dir, 3 Minuten ist gemacht, um erstmal was zu haben, um dann am Ende des Handbuchs, quasi am Ende des Ist-Zustands zu sagen, okay, diese Videos habe ich alle, jetzt kann ich auch im Zweifelsfall mit dem Michael Humperts reden. Das wäre der Aufwand, das wäre das Leistungsverzeichnis, was ich von dir hätte. Diese Videos hätte ich gerne, können wir die bitte professioneller machen.
Genau.
Das ist also als Entwicklungsschritt.
Als Entwicklung, weil es intern, wir reden nicht über YouTube-Videos, ne? Also bei YouTube-Videos kann ich mir nicht erlauben, dass es irgendwie schlecht ist. Da muss ich von vornherein professionell arbeiten.
Sollte, gerade in der heutigen Zeit.
Ja.
Wunderbar. Gibt es sonst noch ein Feedback zu Macht ein Handbuch? Sinn, um es mal ganz salopp.
Ja. Wir können ja, vielleicht wird es dann einfacher, warum es dann gar keinen Sinn macht. Vielleicht kommen wir da weiter.
Ja, also drei haben ein Handbuch, die haben sich schon dazu so ein bisschen geäußert, aus den verschiedensten Gründen.
Und die beiden, die sich nicht geäußert, zu Anfang nicht geäußert hatten, ob sie ein Handbuch haben, haben uns jetzt Feedback gegeben. Ja, macht Sinn. Aber, manchmal ist das wunderschöne Wort, aber.
Fällt noch eine Anmerkung dazu. Also erstmal, was Sie gerade sagten, Herr Huppertz, auch wunderbar mit den Checklisten und so. Also Sie haben das. Ne? Das ist ja das, ja. Das Coole. Also da sind schon bestimmte betriebliche Abläufe, die sind schon in Checklisten dokumentiert. Und so irgendwas haben sehr viele Unternehmen. Und das ist, was ich auch nochmal als Bewusstsein machen möchte, wenn wir über Prozesse und Strukturen sprechen. Wir haben alle jetzt heute Strukturen und Prozesse. Wir haben die, wir leben die, die sind da.
Ja?
Und wenn die noch so von jemandem als chaotisch beurteilt werden oder sonst irgendwas, es gibt einen Ist-Zustand, der ist da. Ja? Das Einzige, was wir ja sagen, ist, wenn du von diesem Zustand in einen anderen hinein willst, wenn du einen Transformationsprozess für dein Unternehmen haben willst und von A nach B möchtest, dann musst du den Ist-Zustand reflektieren, dir bewusst machen. Und dazu gehört letztendlich, du musst ihn irgendwie dokumentieren in Wort, Ton, Schrift, was auch immer. Oder aber man sagt, nein, das will ich gar nicht. Ich will ja gar nicht einen Transformationsprozess einleiten. Und dann brauche ich das möglicherweise nicht. Dann mache ich genau meine Prozesse so weiter, wie sie halt auch immer waren. Solange ich damit zufrieden bin und auch die Mitarbeiter und das Team, will ich das überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja. Ich will nur einfach dafür das Bewusstsein schaffen. Wir haben jetzt alle heute und hier und jeden Tag und wenn wir aus dem Zoom-Call rausgehen, Prozesse, wie wir die Dinge angehen, schon jetzt. Mhm. Mehr ist es nicht. Es ist ein relativ technischer, funktionaler.
Aber jeder darf auch gerne in seiner Blase, das habe ich schon immer so gemacht, bleiben.
Klar,
wenn er möchte.
Warum auch nicht? Handlungen produzieren Ergebnisse und wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden bin, kann ich mit meinen Handlungen weitermachen und wenn sich die Welt herum irgendwann kommt, sie natürlich dreht sich dann irgendwann so, dass ich mit meinen Handlungen aus der Vergangenheit eben nicht mehr in der Gegenwart bin. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist okay. Dann kann es eben auch sein, dass mein Unternehmen dann weggeht. Und das kann ja auch eine sehr bewusste Entscheidung sein, zu sagen, ja, wenn ich dann gehe, dann gibt es auch mein Unternehmen anschließend nicht mehr. Fertig. Also ja. Das ist jetzt nicht mein Mindset, aber ich halte das durchaus auch für einen legitimen Weg, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die sich etwas aufgebaut hat, dann auch irgendwann sagt, boah, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr und hinweg damit. Mhm. Und dann macht man auch keine Kohle mehr, man verkauft es nicht, man hat keine...
Ich schließe zu, habe alles gekündigt.
Ich schließe zu, habe alles gekündigt und gut ist. Mein Gott.
Ja.
Okay. Ich würde da noch mal was wegen der Größe und so weiter sagen. Es ist ja auch immer ein schmerzhafter Prozess, Dokumentationen anzulegen, weil es einfach Zeit und Geld kostet. Ne? Und was der Herr Huppertz auch gesagt hat, habe ich auch durch vor ein paar Jahren, dass man eben natürlich bestimmte Sachen dokumentiert. Aber die Frage ist, wir haben darüber gesprochen, ist man zu ersetzen und so weiter. Und gerade als Alleinunternehmer, als Einzelunternehmer, steht ja auch immer die Frage, was passiert, wenn ich morgen gegen den Baum fahre? Ist irgendwo etwas dokumentiert, damit in welcher Richtung auch immer, und sei es eine Abwicklung meines Geschäftes, jemand dieses Thema übernehmen kann, weiß, wo es steht und weiß, was er überhaupt tun muss. Mhm. Und sei es, dass ich jemanden auch vor Schaden schützen kann. Ja, also hat ja nicht nur etwas damit zu tun, dass irgendjemand etwas weiterführt oder abschließt, sondern ich muss ja vielleicht jemanden, weil ich irgendwie Bankkredite zu laufen habe oder so, auch schützen können. So. Also das sind so Themen, die man sich ja auch, denke ich, als Alleinunternehmer stellt. Oder jedenfalls an irgendeinem Punkt. Ich habe das lange Jahre nicht getan, aber dann kam irgendwann mal der Punkt, wo ich mir diese Frage stellen musste. Und spätestens dann fängt man an, darüber nachzudenken, was muss ich also auch wirklich und wie muss ich es hinterlegen, damit also einige grundlegende Sachen dokumentiert sind. Also insofern fängt es da an, wenn wir das jetzt Unternehmenshandbuch, wenn wir es nicht Unternehmenshandbuch nennen wollen, nennen wir es Dokumentation. Also in jeglicher Form ist das, in welcher Größe auch immer wir im Unternehmen arbeiten, notwendig, finde ich. Ja, und irgendwann Wenn man dann auch Mitarbeiter hat, muss man entsprechende Sachen weitervermitteln können, wie die Abläufe sind, wie Prozesse ablaufen. Bei uns war es eben auch ein Thema zu sagen, wenn wir Organisationsberatung an unseren Endkunden machen, ja, stellen die uns wahrscheinlich irgendwann mal die Frage, und wie macht ihr das? Dann will ich nicht dastehen und sagen, jo, müssen wir mal drüber nachdenken. Also man übt ja auch an sich selbst sozusagen. Und muss bestimmte Sachen festlegen. Und was ich eben gerade sagte, also auch dann in diesen Zertifizierungsmaßnahmen mit diesen Ist- und Soll-Prozessen ist das auch ein sehr schmerzhafter Prozess, erstmal die Ist-Situation tatsächlich klar festzuhalten und vielleicht dann in der Entwicklung einer Soll-Situation auch festzustellen, dass man da noch Reserven hat, an denen man kräftig arbeiten muss. Ja. Das ist, es ist eben halt auch so, dass man in der Ist-Situation oftmals Sachen niederlegt, besten Wissens und Gewissens und sagt, tolle Geschichte. Und dann kommt da so ein Auditor und sagt dir, sehe ich ein bisschen anders. Ja, also das sind ja auch so Sachen, wo man, wenn man so ein kleines, egal ob ein kleines oder ein großes Unternehmen entwickelt und weiter erfolgreich entwickeln möchte, dass man ja immer wieder sich hinterfragen muss. Und immer wieder auch irgendwo auf einem Punkt zurückgehen muss und sagen, wo komme ich jetzt gerade eigentlich her? Was hatte ich mir vorgenommen? Wo gehe ich jetzt hier gerade hin? Wie ist mein Stand heute? Das sind ja immer so diese Geschichten auch mit diesen Unternehmenshandbüchern, die ich dafür immer gut nutzen kann. Und wir haben das für uns, weil wir eben halt nur 6 Leute sind, damals auch mit diesen entsprechenden Verfahrensanweisungen und Darstellung unserer Arbeitsprozesse eben auch so ein bisschen visualisiert. Ja, Visio hat jeder Berater irgendwo oder was auch immer für Programme, dass das ein bisschen auch anschaulicher wird. Und wir haben das einfach alles in kurze und prägnante Excel-Listen gebracht. Das war unser Anfang, wo wir einfach diese thematisiert haben und dann in die entsprechenden Anweisungen beziehungsweise Durchführungsgeschichten in Stichpunkten daneben geschrieben haben. Kurz, prägnant, übersichtlich sozusagen. Und das macht jetzt auch nicht so viel Arbeit, dass ich sagen muss, also daran gehe ich jetzt kaputt. Ja. So, und wenn man auch das eine Geschichte vielleicht für, weil wir darüber auch in vergangenen Sachen gesprochen haben, kann man auch sicherlich vielleicht die Beziehungen zu Fachhochschulen oder Universitäten nutzen. Da gibt es Studenten, die auch durchaus Themen suchen, die man für solche Sachen sehr gut mit einsetzen kann, weil die ja sehr neutral auf einen gucken. Ja? Die, das ist, wenn von jemand außen da rankommt, sieht er das so ein bisschen anders und ist dann nicht mit diesen Scheuklappen, in denen wir natürlich immer leben, behaftet. Also auch das ist vielleicht ein Hinweis, so haben wir das auch immer gemacht, um das zu aktualisieren und überhaupt auch aufzustellen, dass wir uns dann dort eben für so eine Sache auch einen Studenten geleistet haben, der aus solchen, also der so etwas Ähnliches oder in dieser Art studiert und Interesse daran hat und die das dann für uns aufgearbeitet haben und mit uns aufgearbeitet haben. Also auch das ist eine Möglichkeit, um so etwas kostengünstig zu machen und da vielleicht sogar noch Personal zu gewinnen. Ja. Also so haben wir es jedenfalls begonnen. Ja.
Super. Ja. Also da kann ich gleich einhaken. Ich habe sowas auch gerade gesehen bei einem Pharmaunternehmen. Dort wurde auch studentische Kraft dafür benutzt, um die Firma zu validieren, gerade im Softwarebereich. Also ist ein großes Thema, wird häufig benutzt. Und allgemein kann ich nur sagen, es ist egal, ob man alleine ist oder mehr, am Ende des Tages besser, wenn man das dafür sorgt. Ich kann ja einfach einen Spruch sagen aus unserem DMS-System. Da gibt es nämlich so ein Modul Wikipedia ähnlich und die haben einen Spruch, den nehme ich dazu, der passt am besten, der heißt Gewinnen durch Teilen. Und das bildet es am besten ab.
Ja. Ja, das Wort zum Donnerstag.
Ja. Genau.
Total richtig. Dieses wir teilen unser Wissen steckt natürlich extrem stark dahinter, nicht? Als Mindset. Ne? Ganz klar. Also das muss man sich immer bewusst sein. Also das ist nichts irgendwie für diejenigen, die denken, sie würden Macht abgeben, wenn sie Informationen teilen. Für die ist das nichts. Ja, Roman, ich glaube, du hast damit schon quasi den Donnerstag heute für uns geschlossen mit dem wunderschönen Gewinn durch Teilen. Also, genau, wunderbar. Punkt. Wenn ihr sie noch Fragen habt, jetzt gerne noch raus damit. Ansonsten, unsere Kontaktdaten haben alle Beteiligten. Die Kontaktdaten vom Eugen Marquardt können wir auch gerne zur Verfügung stellen, euch miteinander connecten, gar kein Problem.
Der geht mal, weil wir haben die Tools und er benutzt sie unter anderem. Wäre ein guter Kontakt.
Ja, also sehr gerne. Jederzeit stelle ich her.
Genau, machen wir gerne mal einfach ein Gespräch sozusagen.
Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Dann bleibt jetzt noch der Werbeblock. Nächstes Digitalisierungsfrühstück am 24.11. Letzter Donnerstag im Monat geht es diesmal um IT-Security, IT-Awareness. Hacker, ja, nein, vielleicht. Wer bin ich, warum, weshalb, wie viele? Genauer Titel kommt. Ja, es ist leider im Hintergrund verschwunden. Roman, konnten wir nicht. Ja, das sind diese Hintergründe. Die sind einfach manchmal ein bisschen schwierig. Und ansonsten den dritten Freitag im Monat unsere kleine Datenschutzsprechstunde. Wer Lust und Laune hat, auch da gerne willkommen. Und mir bleibt sonst nichts weiter zu sagen als vielen Dank, lieber Eugen.
Super.
Ja. Hat Spaß vielen gemacht. Vielen Dank an die Runde.
Vielen Dank.
Eine kleine, aber feine Runde. Und wir sehen uns, wir hören uns, wie ihr sie wollen. Und dann wünsche ich einen schönen Donnerstag, schon mal ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns in alter Frische.
Na, bis dann.
Bis dann.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.